Geschenk, das wir immer mal wieder bekommen. Das heißt Updates. Und dieses Update-Geschenk, das schafft uns immer einen Haufen Flexibilität. Und ein Teil davon ist, dass eben der Rechner irgendwie nicht hochfahren will. Jetzt haben wir einen anderen Rechner eingestöpselt und alles und so. Und mir wird es tatsächlich helfen, wenn du einmal winkst, wenn ich weiß, jetzt sind die Texte fertig. Cool, sehr schön, danke schön. Oh, du bist ein Held, wunderbar, danke. Ich habe in einem Tag wie heute, habe ich richtig viel Bibeltext, ja, und dann komme ich hier rein und der Rechner arbeitet und arbeitet und arbeitet. Ne? Das ist so ein bisschen so, wie wenn wir im Matheunterricht gesessen haben und es arbeitet und arbeitet und arbeitet, aber es passiert nichts auf dem Bildschirm. Ne? Okay. Okay, also, wir sind in einer langen Predigtreihe, die zusammenhängt mit der Bibellese zu Paulus. Und eines der Sachen, die mich bei Paulus fasziniert, ist, dass der so diese steilen Sätze so raushaut. Ich mag das. An Paulus kann man sich reiben und kann sagen, ey, stimmt das so? Und manchmal würde ich mir ihn gerne auf die Bühne holen und dann so diese klassischen postmodernen Interviews machen. Wie sieht das denn konkret aus? Und jetzt sag doch mal, und so meinst du das doch nicht wirklich oder irgendwie sowas, ne? Und dann befürchte ich, dass Paulus hier sitzen würde und mir in die Augen gucken würde und sehr glaubhaft vermitteln würde, doch, genau so meine ich das. Und dann würde er sehr detailliert mir erklären, warum er das genau so meint, weil Paulus, was die Tiefe seines Denkens angeht, wahrscheinlich die meisten von uns in die Tasche steckt, einfach weil er so extrem gut darin ausgebildet war, ordentlich und systematisch zu denken. Also wir bemühen uns ja irgendwie, ihm hinterher zu denken. Manche scheitern daran. Steht schon in der Bibel. Petrus sagt, in seinem Brief steht, innerhalb der Bibel schreibt Petrus, manches von dem, was Paulus schreibt, ist schwer zu verstehen. Ja, das ist Trost für alle, die jetzt irgendwie während der Bibellese sagen, irgendwie, naja, ne, keine Ahnung, was das nun wirklich meint oder so. Und ich hoffe, dass ich euch so ein bisschen mit reinnehmen kann und einen Teil der Begeisterung, die Paulus hat, für zwei Themen, die würde ich gerne heute so ein bisschen hier reinschieben in unsere Mitte und dann kommt da so ein drittes Thema, was sich eigentlich rund um das so ranhängt und zwei Frauen aus der Gemeinde werden mir an einer Stelle dann kurz helfen und dann werden wir mal sehen, wie wir das jetzt hier miteinander hinbekommen. Ich steige ein in den Kolosserbrief in Kapitel 1 und da in die Verse ab Vers 15. Und da ist die Rede von Jesus und das sage ich jetzt mal vorweg, es ist ein Teil von dem, was ich lese, ist im Original, also ursprünglich ist es mal geschrieben worden auf Griechisch und die Griechen haben anders gedichtet als wir und am ehesten kann man das hören, dass die Griechen dichten, wenn so ein bestimmter Rhythmus entsteht beim Vorlesen. Also die Art, wie die dichten, das habe ich nie so richtig verstanden. Lateinlehrer haben versucht, mir das jahrelang beizubringen. Ich habe dann irgendwann das mathematisch gelöst. Ja? Das muss halt bestimmte Sachen zählen und wenn dann ein bestimmtes Zählmuster entsteht, dann ist es eine Dichtung. Ja? So, das Gute ist, in unseren deutschen Bibeln merkt man das meistens daran, dass dann der Text anders gesetzt ist. Also in unseren deutschen Bibeln ist normalerweise das so ein Blocksatz und sobald es in die Dichtung geht, wird es dann irgendwie schruddelig. So, dann wissen wir, okay, jetzt ist Dichtung. Ne? Und Dichtung heißt, wir wissen immer nicht so genau, ob Paulus jetzt irgendwie einfach mal losmacht, ja, und einfach mal so ein bisschen rumdichtet, weil ist ja auch mal, zum Beispiel der Gründer, Mitgründer unserer Kirche, Jonathan Paul, wer immer das auch gewesen ist, Jonathan Paul hat auch Lieder geschrieben. Also, die darf man nicht singen, weil musikalisch sind die schrecklich, aber textlich sind die wirklich super. Also es gibt ja Leute, die sind ja so Brains, ne? Also der Typ konnte predigen und wenn der für Kranke gebetet hat, sind viele Leute geheilt worden. Also hammermäßig, was da passiert. Und nebenbei hat er eben Lieder geschrieben. Und das wissen wir bei Paulus nicht, ob der jetzt diese Sachen geschrieben hat, ob das aus seinem Kopf kommt, oder ob er sozusagen Lieder zitiert. Könnte ich ja auch machen. Wir haben jetzt hier Lieder gesungen, es gibt Lieder, die sind bekannt. Und dann könnte ich, also wenn ich jetzt so eine Zeile sage, wie großer Gott, wir loben dich, ne, dann fängt das in der Hälfte der Leute, die hier an, fängt eine Melodie an. Ja? Also man kann dann auf was Bezug nehmen und das wissen wir nicht. Ich sage das nur an dieser Stelle, weil manches von dem wird dadurch natürlich sehr verkürzt. Also sobald wir was in Liedern sagen, hören wir ja auf mit drei Nebensätzen und sowas, sondern das ist dann eher so staccato-mäßig und so, ne? Also, ja. Okay, ich fange an. Jesus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der erstgeborene Sohn des Vaters, aller Schöpfung voraus und ihr weit überlegen. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt, die sichtbaren Geschöpfe auf der Erde und die unsichtbaren im Himmel, die Thronenden, die Herrschenden, die Mächte, die Gewalten. Alles hat Gott durch ihn geschaffen und alles findet in ihm sein letztes Ziel. Okay, also, Paulus steigt ein und, also, steigt ein hier Vers 15, das ist üblich bei den griechischen Briefen, dass man viel Anlauf nimmt. Wir machen das so ein bisschen, ne? Liebe Tante Uschi, geht's dir gut? Mir geht's auch gut. Und dann fängt unser Brief an. Ja, so ungefähr in Vers 3 würde unser Brief dann anfangen. Bei den Griechen dauert das ein bisschen länger. Dafür sind die am Ende immer sehr kurz. Wir sind ja am Ende manchmal ein bisschen schwülstig so, ne? Also hier, ne, Vers 15 geht's also richtig, richtig in die Substanz. Also da ist viel irgendwie so drin. Und jetzt redet Paulus von Jesus. Und das ist sein Thema. Das ist sein Thema. Das ist das Thema, weswegen Paulus verfolgt wurde, weswegen Paulus geschlagen wurde, weswegen Paulus ins Gefängnis gekommen ist, weswegen Paulus wahrscheinlich getötet wurde, nach all dem, was wir über sein Leben wissen. Der Grund dafür ist Jesus. Denn er sagt, neben Jesus hat nichts Platz. Nichts. Nichts ist auch nur vergleichbar mit ihm. Das hat ihm Probleme gemacht mit seiner jüdischen Herkunft. Weil die gesagt haben, du kannst doch nicht Jesus auch nur ansatzweise neben Gott stellen. Das kannst du gar nicht machen. Und die Juden haben ihn dafür gehasst. Und die Römer, die haben gesagt, es ist ja völlig okay, dass du Jesus als Gott anbetest, solange du den Kaiser auch als Gott anbetest. Und da hat Paulus gesagt, also sorry, alles was recht ist, aber nein. Ja? Ich werde nicht vor Justin Bieber mit dem BH winken. Ja? Ich werde nicht vor dem Kaiser Weihrauch anzünden. Ich werde nicht, ja, also das werde ich alles nicht tun, weil Jesus so einzigartig ist. Weil Jesus so unvergleichlich ist. Und das Unvergleichliche, was Paulus hier beschreibt, ist zu sagen, er ist die Quelle der Schöpfung. Das ist für uns immer ein bisschen komisch, wenn wir so ein Viertelwissen über Jesus haben, weil unser Viertelwissen über Jesus ist, irgendwann kam Jesus und er war ein netter Kerl und am Ende ist er gestorben. Irgendwie war das gut für uns und jetzt sind wir Christen. Die Bibel sagt aber, Jesus war von Anfang an mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist in Einheit zusammen, bildeten eine Gemeinschaft und diese Gemeinschaft hat irgendwann ist immer komisch, weil Gott, denke ich, sich nicht bewegt in den Kategorien von Zeit, irgendwann haben sie, Dreieinigkeit, beschlossen, die Schöpfung zu starten. Und darauf bezieht sich Paulus an dieser Stelle, dass er sagt, vor allem anderen, bevor es irgendetwas gab, was in Existenz kam, war Jesus da. Er ist vor allem. Und dieses vor allem ist in diesem Text nicht nur eine zeitliche Geschichte, sondern auch eine Rangfolgengeschichte. Und das ist eine Sache, da teilt sich hier, glaube ich, die Zuhörerschaft sehr deutlich. Einige von uns tun sich unfassbar schwer damit, überhaupt so etwas wie eine unsichtbare Welt zu glauben. Da irgendwie zu denken, dass es sowas gibt. Also es gibt vielleicht irgendwie sowas wie Gott und dann kommt ganz, ganz, ganz lange nichts und dann kommt meine Steuererklärung. Na, so. Ich glaube, viele von uns ticken irgendwie so. Und dann gibt es da irgendwie so ein Seitenthema, das heißt dein Engel. Irgendwo gibt es die auch noch, aber man weiß schon gar nicht mehr so richtig, wo man die einordnen soll in unserem Weltbild. Ne? So, und dann ist eigentlich Schluss. So. Das Weltbild der Bibel und das Weltbild von vielen Leuten in unserer Gesellschaft ist etwas breiter, etwas bunter. Da ist nicht Gott und dann ist da so ein fetter Strich und dann kommen hier unten Steuererklärung und Menschen, sondern es gibt Gott und dann gibt es eine unsichtbare Welt, die voll ist. Es gibt Mächte und Gewalten und Throne und Herrschaften. Das Witzige ist, die Bibel redet davon, sie redet an mehreren Stellen davon, aber immer mal wieder, auch mit dem Hinweis, ihr müsst euch darüber keine Gedanken machen. Die gibt es, aber beschäftigt euch nicht mit denen. Es gab so eine Zeit, Ich bin ja schon ein bisschen länger als Christ unterwegs, ne? Da hat man irgendwie den Christen versucht beizubringen, da irgendwie in der unsichtbaren Welt rumzudoktern. Also Thronen, Herrschaften und Gewalten mal was zu befehlen. Der Geist über Deutschland sollte Folgendes tun oder sowas, ne? Also die Bibel sagt, mach das nicht. Ja, sowas tun wir nicht. Sondern es gibt einen, der über Thronen, Herrschaften und Gewalten ist, und das ist Gott. Gott, Jesus, Gott steht über allem, was an geistlichen Mächten unterwegs ist. Und für manche von uns ist das unfassbar wichtig, das zu begreifen. Er ist größer als jeder Fluch. Er ist die Quelle allen Segens. Einige von uns haben sehr viel damit zu tun, dass sie irgendwie Wurzeln haben und Wurzeln haben, an die sie auch nicht rankommen. Vergangenheiten und manchmal Vergangenheiten, die vor ihrer eigenen Geburt liegen, die aber massive Auswirkungen haben auf ihr Leben heute. Und diesen Leuten sagt Paulus, er ist hoch über alle Gewalten und Mächte und Throne und Herrschaften. Vor allem. Er ist Jesus. Alles findet in ihm sein letztes Ziel. Wenn man so will, ist die Schöpfung, die wir haben, ein Aufblühen, ein Welken und eine Frucht. Und die Frucht ist, dass am Ende der Tage Gott alles in allem sein wird. Gott geht einen langen, 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 langen Weg, damit wir irgendwann mal mit ihm zusammen im Wohnzimmer sitzen können. Und ein Teil dieses Weges ist, dass Christus für uns gestorben ist. Da reden wir gleich nochmal drüber. Paulus ist begeistert von Jesus. Und er sagt, wenn wir einsteigen wollen in das Leben als Christen, dann dürfen wir nicht einsteigen über die Frage von, wie kann ich ein netterer Mensch werden? Wenn ich mich beherrschen lasse durch die Frage, so wie schaffe ich es, morgens fröhlicher aufzustehen? Wenn das irgendwie die zentralen Fragen sind, dann würde Paulus sagen, dein Blick ist viel zu klein. Erstmal erkläre ich dir jetzt mal, wer Jesus ist. Dass er der König der Könige und der Herr aller Herren ist. Und wenn du ihn beginnst zu begreifen, dann ist auch Platz da für das andere. Ich lese mal weiter. Er steht über allem und alles besteht durch ihn. Er ist das Haupt des Leibes, das heißt der Gemeinde. Sein zweites Thema. Und das ist skurril. Also, was wir irgendwie als Christen hinkriegen, ist zu sagen, okay, Jesus, alles in allem. Damit können wir irgendwie noch umgehen, auch wenn wir das vielleicht nicht in kleine Münze übersetzt kriegen. Aber jetzt springt Paulus vom Thema Jesus ansatzlos rüber in das Thema Gemeinde. Und spätestens jetzt würden wir sagen, Paulus, guck dir mal unsere real existierende Gemeinde an. Du meinst doch nicht wirklich, dass Jesus durchdrungen ist. Und Paulus würde sagen, ja, doch, das ist es, das meine ich. Es ist Jesus durchdrungen. Und es geht darum, das zu leben. Dass das nicht gelebt wird, das ist das Unglück. Aber es ist da. Jesus ist da. Er ist das Haupt der Gemeinde. Oder wenn wir das mal in der GmbH-Sprache sagen dürfen, Jesus erklärt sich oder wird hier durch Paulus zum Geschäftsführer der Kirche GmbH erklärt. Er ist zeichnungsberechtigt für alles in diesem Laden und er ist der Vollhaftende für alles, was in diesem Laden passiert. Jesus sagt, ich stehe mit meinem vollen Namen zu einer real existierenden Ortsgemeinde. Und wir denken, diese Zeichnungsberechtigung, die würde ich ungern haben wollen. Und diese Haftungsvollgeschichte, die da drin hängt, die würde ich auch ungern haben wollen. Ich habe ja schon Schwierigkeiten, für mich selber die Hand ins Feuer zu legen. Ich mache das für niemanden hier. Geschweige denn für alle. Und jetzt kommt Paulus und sagt, ja, Jesus macht das. Jesus sagt, das sind meine Leute. Mein Name über ihn. Ich bin das Haupt der Gemeinde. Meine Leute. Und dann dreht er sich nach innen. Dann dreht er sich zu uns und sagt, habt ihr es gehört? Ihr seid meine Leute. Ich glaube an euch. Das sind die beiden Themen, die Paulus hier ansatzlos miteinander verschränkt. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erstgeborene aller Toten, der zuerst zum neuen Leben gelangt ist, damit er in jeder Hinsicht der Erste sei. Paulus geht davon aus, dass wenn wir Christen sind und Christen werden, dass dann etwas radikal Neues begonnen hat. Und er würde sagen, wir haben noch nicht mal 2% von dem begriffen, was alles passiert ist. Und Christsein ist dem nachspüren und sagen, ey, das, was Paulus hier sagt über Jesus und über sein Verhältnis zu uns und über unseren Platz in der Welt und unseren Platz in den Mächten und Gewalten in der unsichtbaren Welt, all das, unser ganzer, unsere Verortung, ey, da müssen wir hinterherkommen. Da muss unser Herz hinterherkommen, unser Denken hinterherkommen, unser Fühlen hinterherkommen. Denn Gott gefiel es, Vers 19, in ihm die ganze Fülle des Heils Wohnung nehmen zu lassen. Gott gefiel es, in ihm die ganze Fülle des Heils Wohnung nehmen zu lassen. Das ist, ne, das ist, also viel poetischer geht Sprache dann nicht mehr, so, ne? Also es gibt so einen Sack voll Heil, ja? Alles, was irgendwie Heil beinhaltet, ne? Also Gott ist in seinen Geldspeicher gegangen und ist da in die Abteilung Heil gegangen, hat das Ding komplett geplündert, da ist nichts mehr in den Regalen. Dann hat er das alles genommen und hat es in Jesus reingestopft. Und wenn wir Christen sind, dann hat er Christus in uns reingestopft. Und dann ist das Heil, das in Christus gestopft ist, durch Christus jetzt in uns reingestopft. Er hat in ihm die ganze Fülle des Heils wohnen lassen. Durch ihn wollte Gott alles versöhnen und zu neuer, heilvoller Einheit verbinden. Alles, was gegeneinander streitet, wollte er zur Einheit zusammenführen, nachdem er Frieden gestiftet hat durch das Blut, das Jesus am Kreuz vergoss. Alles, was auf der Erde und im Himmel lebt, sollte geeint werden durch ihn und in ihm als dem letzten Ziel. Die Bibel geht wie selbstverständlich davon aus, dass etwas in uns Ärger hat mit Gott. Im Krieg steht mit Gott. Etwas in uns will Gott nicht folgen. Etwas in uns lädt durch, wenn Gott kommt und anfängt, über unser Leben zu reden. Diesen Krieg, das Wort wird in der Bibel häufiger mal beschrieben, diesen Krieg hat Gott einseitig beendet. Wir sind mitten in der Schlacht. Und mitten in der Schlacht erklärt der lebendige Gott, was mich angeht, ich höre jetzt auf zu schießen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt weiterhin euren Hass, euren Zorn, eure Unversöhnlichkeit, das könnt ihr alles weiterhin leben. Ihr könnt das auf mich richten, auf andere Menschen richten. Das könnt ihr alles machen. Aber ich, was mich angeht, ich Gott, ich habe das beendet. Und ich habe das beendet mit dem Tod meines Sohnes Jesu. Für mich war das letzte gerecht vergossene Blut. Schluss aus. Er hat Frieden gemacht. Und deswegen ist Paulus das Thema Gemeinde so wichtig, weil er sagt, Mensch, wo wollen wir das denn lernen? Wo wollen wir denn lernen, anders zu ticken? Wo wollen wir lernen, eine andere Haltung zu kriegen zu uns, zu Gott, zu anderen Menschen? Wo soll das passieren? Für Paulus ist das Thema Gott und Gemeinde nicht trennbar. Er kriegt das nicht auseinander. Ich springe mal ein bisschen Vers 24 bis 27. Ich freue mich, dass ich jetzt für euch leiden darf, sagt Paulus. An den Leiden von Christus würde noch etwas fehlen, wenn ich sie nicht durch das, was ich selbst körperlich leide, ergänzen würde. Seinem Leib zugute der Gemeinde. Ich würde mal sagen, das ist eine von diesen klassischen Bibelstellen, von denen ich sagen würde, schwierig. Deswegen gehe ich jetzt weiter. Ich wollte es aber lesen, weil im Zusammenhang, ne? Zu ihrem Dienst, also zum Dienst der Gemeinde, bin ich bestellt durch das Amt, das Gott mir zu eurem Besten übertragen hat. Seine Botschaft soll ich überall verbreiten. Ich soll das Geheimnis enthüllen, das er seit Urzeiten allen Generationen verborgen gehalten hatte, jetzt aber denen offenbart hat, die er in seine Gemeinschaft rief. Also er sagt, es gibt ein Geheimnis, ein uraltes Geheimnis. Ja, seit Urzeiten schon immer. Ne? Ihnen wollte er zeigen, welch herrlichen Reichtum dieses Geheimnis für euch, die nichtjüdischen Völker, Klammer auf, Hamburg, Klammer zu, in sich birgt. Christus mitten unter euch, gerade euch. Das bedeutet die sichere Hoffnung, dass Gott euch Anteil gibt an seiner Herrlichkeit. Er sagt, schon immer, bevor der erste Grashalm in die Existenz gerufen wurde, hat Gott etwas vorgehabt. Nämlich, als Gott in unserer Mitte zu wohnen. Christus unter euch, man könnte das auch übersetzen mit Christus in euch. Und es ist ja diese Mischung, dass Jesus eben in dir lebt und in mir lebt und dass Jesus unter uns lebt. Also er ist jetzt dreimal hier und natürlich ist er nicht dreimal hier, sondern einmal hier. Die Griechen machen das sprachlich ganz niedlich. Da gibt es eine Vokabel, die sagt, na irgendwie ist das in all, also über euch und unter euch und durch euch und mit euch ist ein dasselbe Wort. Und das ist das Wort, was Paulus hier benutzt. Er könnte es sehr viel präziser sagen, tut er aber nicht. Und ich glaube, es tut er absichtlich nicht. Weil Jesus in allem drin ist. Und er sagt, dieses Geheimnis, dass Gott in unserer Mitte wohnt, dass Gott nicht irgendwo da oben ist, dass Gott irgendwie was ist, wo wir hoffentlich mit viel Schwung was hinschmeißen können und hoffentlich kommt da auch was an, nee, sondern dass Gott hier ist. Das ist das Ding, wo er sagt, boah, ist das nicht der Hammer? Ist das nicht der Hammer? Es gibt eine andere denkbare Zukunft. Weil Gott da ist. Jetzt kommt doch mal bitte beide nach vorne, die ich euch gebeten habe, nach vorne zu kommen. Ich hatte die beiden gefragt, ob es möglich ist, dass sie mal einmal erzählen, warum sie bei 12 Schritten dabei sein wollen. Und in dem Zusammenhang eigentlich auch die eigentliche Frage ist, was macht euch eigentlich Hoffnung, dass ihr noch Hoffnung habt? Was macht euch eigentlich Hoffnung, dass es denkbar wäre, Veränderung zu erleben? Also ich habe die beiden gefragt, weil die beiden sagen, sie würden sich vorstellen können, eine 12-Schritte-Gruppe zu leiten. Und bei den meisten weiß ich ja noch nicht, ob ihr bei 12 Schritten dabei sein wollt. Deswegen wollte ich jetzt, genau,
jetzt. Jetzt muss ich anfangen. Warum ich noch Hoffnung habe, weil ich Gott kenne, das ist die Antwort auf die eine Frage. Und bezogen auf 12 Schritte, ich habe das schon mal gemacht, vor 15 Jahren, glaube ich. Und zwar kam ich hier in die Gemeinde, da redete alles in meinem Hauskreis, also ich war neu in Hamburg und so, von dieser 12-Schritte-Gruppe. Ich wusste nicht, was das ist und was mich erwartet. War nur so, dass ich dachte, ey, die reden alle so von, ich, da war ich jetzt auch. Und dann fing Insa, jetzt Horn, so eine Gruppe an, ein bisschen übergemeindlich, und dann bin ich mit eingestiegen und bin da eigentlich eingestiegen, naja, um mitzumachen und zu wissen, wovon man redet. Und diese Zeit hat mir richtig gut getan. Also ich habe viel über mich verstanden, ich habe viel von den anderen gelernt. Wir hatten eine richtig gute Zeit zusammen, auch wenn das nebenbei bemerkt nicht alles diese Leute waren. Die habe ich zum Teil immer nur sporadisch wiedergesehen, gerade auch denen aus anderen Gemeinden, die beiden Frauen. Das sind nicht die, mit denen ich mich irgendwie einmal in der Woche so aus meinem Antrieb raus getroffen hätte. Und diese Zeit, einfach ehrlich miteinander zu reden, Dinge von sich zu begreifen, Rückmeldung zu bekommen, das hat mich verändert und das möchte ich normal. Und deswegen mache ich mit.
Tja,
Deine Antwort kann jetzt gern ganz anders aussehen.
Das habe ich jetzt geahnt. Deine Frage hat mich jetzt so ein bisschen irritiert.
Alles gut.
Also warum möchte ich da gerne mitmachen oder was gibt mir Hoffnung? Gott hat mich total verändert. So, ich bin mit 23 Christ geworden und das war schmerzhaft und heilsam zugleich. Und meine Kindergartenfreundin, die mich mein ganzes Leben lang begleitet hat, hat zu mir gesagt, so als ich Gott kennengelernt habe, jetzt wirst du der Mensch, der du eigentlich wirklich bist. Oder immer mehr. Und jetzt ist das irgendwie 9 Jahre oder 10 Jahre her, glaube ich. 9 Jahre. Und ich habe richtig Lust, nochmal so einen Schritt zu gehen, weil ich mich jetzt ja in einer total anderen Lebensphase befinde, damals als irgendwie Single und Gott kennenlernen und erstmal sortieren, was ist Leben, was bedeutet Leben, was hat Leben für einen Sinn. Und jetzt in Hamburg verheiratet mit bald dem 2. Kind, mich da nochmal kennenzulernen, meine Emotionen besser zu verstehen. So ein bisschen Hoffnung habe ich, dass ich durch das Verständnis von meinen Emotionen auch ein bisschen kontrollierter über meine Emotionen sein kann. Und ich bin total gespannt, das mal so systematisch zu machen und nicht, wie das bei mir gefühlt so zufallsmäßig war. Genau, und das, was ich jetzt gehört habe in diesem Schulungswochenende, hat mir einfach wahnsinnige Lust gemacht, das mit anderen Leuten zusammen zu machen. Also ich bin so ein bisschen angesteckt worden dadurch.
Könnt ihr mal beide versuchen, eine ganz spontane Antwort darauf zu geben, zu sagen, Menschen bleiben so, wie sie sind. Falsch oder richtig?
Falsch.
Ich würde auch sagen, nur teilweise richtig. Ich glaube, dass man eine Chance hat, sich zu verändern, aber natürlich bleibt man in einem gewissen Rahmen der, der man ist. Aber es gibt die Chance, und ich glaube, sonst könnte man sich erschießen, dass es gewisse Dinge gibt, die man verändern kann.
Erschießen sollte man sich nie, selbst wenn man so bleibt, wie man ist. Okay, Dankeschön. Danke, ja. Okay, Kapitel 2. Ich möchte, dass sie alle Mut bekommen und in Liebe zusammenwachsen. Und ich möchte, dass sie alle Mut bekommen und in Liebe zusammenhalten und dass sie zur ganzen reichen Fülle des Verstehens gelangen und Gottes Geheimnis begreifen, nämlich Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Paulus sagt, wenn du ein bisschen doof bist, was dich selber angeht, doof bist, was die Welt angeht, doof bist, was dein Verhalten angeht, dann sagt Paulus, schau Jesus in die Augen. Schau Jesus in die Augen. In ihm sind verborgen alle Schätze der Erkenntnis und der Weisheit. Und das ist ja so ein komischer Kompromiss, den wir immer wieder versuchen müssen zu fahren als Gemeinde, dass wir irgendwie merken, wir wollen nicht runterfallen so einer, sozusagen in die von so ein lass uns mal machen, ja, so Programme tun, arbeiten, so irgendwie, wenn wir das zu sehr überbetonen, das wäre total doof, und wenn wir auf der anderen Seite überbetonen, versenk dich in Christus und das sozusagen so überspiritualisieren. Und das tut Paulus eben nicht, dass er das irgendwie so überspiritualisiert, sondern für ihn ist das Thema Gemeinde und das Thema Jesus eins. Er bringt diese Dinge zusammen und für ihn ist das nicht denkbar, dass man das irgendwie auseinanderzupfen könnte. Es muss richtig real werden, es muss richtig anfassbar werden, es muss richtig so sein, dass ich den Schweiß der anderen spüren kann, dessen Kämpfe spüren kann, dass ich an seinen Kämpfen was für meine Kämpfe lerne, dass ich an dem, wie er Christus erlebt, etwas für mich lerne und an dem, wie ich Christus erlebe und wie Christus zu mir redet und wie Christus mir begegnet, wieder in anderen Hoffnung geweckt wird. Und so bewegen wir uns weiter. So ein bisschen ist das wie so ein Flüchtlingstrack durch die Nacht. Und wir sind mit unseren kleinen Taschenlampen unterwegs und kommen vorwärts. Und das Licht des anderen hilft mir auf meinem Weg und mein Licht hilft dem anderen auf seinem Weg. Und wir laufen der Morgendämmerung entgegen. Das klingt anstrengend, ne? Das ist es. Das ist es. Vers 6, 7. Ihr habt Jesus Christus als den Herrn angenommen. Darum lebt nun auch in der Gemeinschaft mit ihm und nach seiner Art. Seid in ihm verwurzelt und baut euer Leben ganz auf ihn. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Hört nicht auf zu danken für das, was Gott euch geschenkt hat. Gebt Acht, dass euch niemand mit der leeren Vorspiegelung einfängt, euch die wahre Religion zu bringen. Das beruht doch alles auf Menschenlehre und hat nur mit den kosmischen Mächten zu tun, aber nicht mit Christus. In Christus wohnt wirklich und wahrhaftig die Heilsmacht Gottes in ihrer ganzen Fülle. Du weißt, dass du nicht in einer Sekte bist, wenn diese Gruppe sagt, es gibt neben uns andere Leute, die auch in der Lage sind, dich zu Gott zu führen. Ich sage jetzt, es gibt auch neben uns andere, die in der Lage sind, dich zu Gott zu führen. Ja? Okay. In Christus wohnt wirklich und wahrhaftig die Heilsmacht Gottes in ihrer ganzen Fülle. Und durch ihn wird euch die Fülle des Heils zuteil, nicht durch irgendwelche anderen Mächte. Denn Christus ist das Oberhaupt jeder Macht und Gewalt im ganzen Kosmos. Kosmos ist übrigens, da kommt unser Wort Kosmetik her, das ist das, was Gott so geschmückt hat. Ja, das Ganze, was Gott gemacht hat, ist so schön, dass das reingefunden hat in unseren Begriff der Kosmetik. Ist nett, ne? Da ist Christus alles drin. Durch Christus seid ihr auch beschnitten worden, nicht am Körper. Also Beschneidung, das war das, als Jude geboren worden bist, als Junge, dann ist ein Teil deiner Vorhaut abgeschnitten worden. Und diese Beschneidung war sozusagen das sichtbare Zeichen, dass man zum Judentum gehört. Durch Christus seid auch ihr beschnitten worden, nicht am Körper, sondern so, dass ihr den ganzen Körper, sofern er unter der Herrschaft der Sünde steht, abgelegt hat. Dies geschah in der Christusbeschneidung der Taufe. Als ihr getauft wurde, seid ihr mit Christus begraben worden und durch die Taufe seid ihr auch mit ihm zusammen auferweckt worden. Denn als ihr euch taufen ließt, habt ihr euch ja im Glauben der Macht Gottes anvertraut, der Christus vom Tod auferweckt hat. Paulus kann nicht raus aus seiner Haut. Paulus schafft es einfach nicht, über Jesus zu reden, ohne über Gemeinde zu reden. Und er kann nicht über Gemeinde reden, ohne über Jesus zu reden. Wenn wir ihn belatschern würden und sagen würden, oh komm, ich erzähle dir mal, was in unserer Gemeinde abläuft und eine Viertelstunde und irgendwie sowas, ne, dann würde Paulus irgendwann, also wenn er überhaupt eine Viertelstunde aushält, ne, irgendwann würde Paulus nervös werden und würde sagen, und was ist mit Jesus? Und wenn wir mit ihm eine Viertelstunde über Jesus reden würden und über Jesus reden würden, dann würde er irgendwann sagen, und was ist mit der Gemeinde? Er kriegt das nicht auseinander. Darunter leiden wir ja auch ein bisschen. Wir würden ja gerne Jesus pur sehen. Wir würden ja gerne haben, dass der Typ, der hier vorne steht, so ein Christus ist, ja? Also einfach, also dass man zwischendurch schon die Latschen sehen kann, ja? So ein bisschen Heiligenschein wäre schon hilfreich. Und so ist es eben nicht. Wir sind unterwegs und Gott hat etwas getan und wir spüren dem nach und wir trippeln dem hinterher und versuchen dem irgendwie Gestalt zu geben. Einst wart ihr tot, denn ihr wart unbeschnitten, das heißt ein Leben voller Schuld verstrickt. Aber Gott hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht. Er hat uns unsere ganze Schuld vergeben. Wenn wir zu Gott gehen und uns entschuldigen, dann guckt er uns immer ein bisschen ratlos an. Er weiß nicht mehr, wovon wir reden. Er hat uns unsere ganze Schuld vergeben. Den Schuldschein, der uns wegen der nicht befolgten Gesetzesvorschriften belastete, hat er für ungültig erklärt. Wir wissen ja gar nicht mehr so richtig, was ein Schuldschein ist. Ne? Schuldschein ist, wenn ich zur Bank gehe und Geld kriege, dann unterschreibe ich da ja einen Vertrag. Und diesen Vertrag, den kann die Bank nehmen und an eine andere Bank weiterverkaufen. Und dann kann irgendwann jemand zu mir kommen und kann sagen, du hast mal unterschrieben, so und so viel Geld zurückzugeben. Und jetzt gib mir das Geld. Diese Art von Kredit war in der Antike wesentlich gängiger als dieses, was wir machen, so Monat für Monat für Monat zahlen wir ein bisschen was zurück. Das war in der Antike eher ungewöhnlich. Das Normale war, ich gebe dir einen Sack Geld und in einem Jahr gibst du mir einen Sack Geld und einen kleinen Sack dazu. Oder einen großen Sack, je nachdem, wie die Verhältnisse waren. Und jetzt kommt Paulus und sagt, Jesus hat den Schuldschein für ungültig erklärt. Den Schuldschein, der uns wegen der nicht befolgten Gesetzesvorschriften belastete, hat er für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Die Mächte und Gewalten, all das, was so aus der Vergangenheit und Gegenwart unsichtbar auf uns wirkend, alles, was so uns was einflüstert, was uns was mitgegeben hat, die Mächte und Gewalten, die diesen Schuldschein gegen uns geltend machen wollten, hat er entwaffnet und vor aller Welt zur Schau gestellt. Er hat sie in seinem Triumphzug mitgeführt und das alles in und durch Christus. Ich erkläre euch am Ende nochmal dieses Bild vom Triumphzug. Wenn die Römer waren ja so eine Militärdiktatur, ne? Wenn die Römer, eigentlich konnten die nur existieren, indem sie ständig Krieg geführt haben. Und wenn die mal wieder so richtig groß geworden haben, dann hat man nach einer Wartezeit, die konnte manchmal Jahre dauern, hat dann der Senat beschlossen, dass diesem Feldherrn, der diesen Triumphzug hatte, dass der also jetzt einen Triumphzug in Rom bekommt. Normalerweise durfte man mit Soldaten nicht nach Rom rein. Und da durfte man also auf einmal mit Soldaten nach Rom rein in einen Triumphzug haben. Und in diesem Triumphzug wurden die wichtigsten Gefangenen mitgeführt. Und einige dieser Gefangenen hat man am Ende des Triumphzuges begnadigt und andere hat man hingerichtet. Um einfach zu zeigen, wir dürfen das, wir sind die Römer. Wir holen uns Völker, wir besiegen die, wir holen uns deren wichtige Leute und dann einige töten wir, andere begnadigen wir. Wir sind Gott. Ja, das war so die Botschaft dahinter. Und jetzt kommt Paulus und sagt, wir sind der Triumph zu Christi. Er geht mit uns durch die Welt. Er geht mit uns durch die Welt. Und zeigt der Welt, ich habe gesiegt. Und er sagt der Welt, glaubt mir, ich habe das Recht zu begnadigen. Ich habe das Recht zu richten. Wir sind hineingenommen in den Triumphzug Christi. Wir sind dieser Triumphzug Christi. Fühlt sich häufig nicht so an, ne? Aber das ist doch mal eine Idee, zu sagen, ich gehe rein in meine Firma, ich gehe rein in meine Schule, ich gehe rein in meine Uni und ich bin der Triumph zu Christi. Ich bin der sichtbare Beweis, dass Jesus die Schlacht gewonnen hat. Krass, ne? Du bist Gottes einziger sichtbarer Beweis. Also neben der Schöpfung und so weiter, ne? Ich werde jetzt mit und für uns beten. Ich möchte euch bitten, einfach mal alle aufzustehen. Und wir werden jetzt mal Gott einladen, in unserer Mitte zu wirken. Jesus, wir gehören dir. Und stellvertretend für diejenigen, die das noch nie so in ihrem Leben gesagt haben, dass sie dir gehören, möchte ich dich bitten, dass du das jetzt hörst. Ich will zu dir gehören. Ich will Teil deines Triumphes sein. Ich will Teil dessen sein, dass du gekommen bist, um Frieden zu machen in dieser Welt. Frieden zwischen mir und Gott. Frieden zwischen mir und Menschen. Frieden zwischen mir und mir. Jesus, du sollst alles in allem sein. Herr, und ich möchte dich bitten, auch stellvertretend für die, die das so noch nicht sagen konnten und können, ich will mein Herz verlieren an meine Nicht-Mitchristen. Ich will mein Herz verlieren an die Leute, die mit mir unterwegs sind. Leute, die neben mir durch die Dunkelheit stolpern. Herr, ich möchte dich bitten, dass du mir Kraft gibst, sie zu tragen und dass du mir die Demut gibst, mich tragen zu lassen. Ich möchte dich bitten, dass du meine kleine Taschenlampe leuchten lässt. Ich möchte dich bitten, dass das Miteinander unserer Taschenlampen ein helles Licht in dieser Welt ist. Und Jesus, dass du mit uns gehst. Das ist unser Stolz und unsere Freude. Unsere Hoffnung für morgen. Du liebst uns so, wie wir sind, und du lässt uns nicht so, wie wir sind. Danke, Herr. Herr, und deswegen möchte ich dich drittens bitten, wecke du Hoffnung in unseren Herzen. Wo wir Geschwister aufgegeben haben, wecke du unsere Hoffnung. Wo wir uns aufgegeben haben, wecke du Hoffnung. Wo wir in Bereichen unseres Lebens aufgehört haben zu kämpfen. Herr, wir wollen neu wieder hoffen. Dir sind unterstellt alle Mächte, alle Gewalten, alle Kräfte, alles, was wirkt und lebt. Ich auch. Danke dafür. Amen. Ich möchte euch bitten,